Wir sind im zweiten Evangelium, dem Markus-Evangelium, nun knapp nach der Hälfte angelangt. Im Kapitel 9, nach dem Gipfel des Petrusbekenntnisses und nach dem Gipfel des Berges der Verklärung, lesen wir heute, wie es im Tal weitergeht. Dort, wo Jesus für eine kurze Zeit nicht war, bei Leuten, die seine Herrlichkeit nicht gesehen haben und zu denen er nun zurückkommt. Lasst uns gemeinsam die Verse 14 bis 29 in Markus Kapitel 9 lesen. Und als er, Jesus, zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was streitet ihr euch mit ihm? Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben. Aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange geht es ihm schon so? Und er sprach: Von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Gottes Wort. Ich habe dieser Predigt die Überschrift gegeben: Wenn Christen scheitern, wenn Christen scheitern. Oder, wenn ihr einen anderen Titel wollt, das Geheimnis geistlicher Kraftlosigkeit. Sucht es euch aus. Das Geheimnis geistlicher Kraftlosigkeit ist etwas, das 9 von 12 Jüngern hier erleben. Diese 9 Jünger waren zurückgeblieben. Sie durften nicht mit auf den Berg der Verklärung gehen, das durften nur 3. Und als Jesus mit seinen 3 Jüngern, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, die Stimme aus der Wolke, Mose und Elia und Jesus in weißen Kleidern, nun wieder hinunterkommen vom Berg, dann finden sie diese armen 9 wie einen jämmerlichen Haufen. Sie hatten versagt, sie konnten Dämonen nicht austreiben, was ihnen vorher gelang. Sie hatten sich in Streitigkeiten verstrickt mit Schriftgelehrten und einer riesigen Volksmenge. Sie hatten ein erbärmliches Bild abgegeben und sie fragten sich: Warum? Warum? Warum sind wir so kraftlos? Warum sind wir geistlich gescheitert? Warum konnten wir das nicht vollbringen? Warum konnten wir nicht anknüpfen an Markus Kapitel 6, die Aussendung, die du uns gegeben hast, wo wir Dämonen austrieben? Warum fehlt uns plötzlich etwas? Und vielleicht ist das eine Frage, die du dich auch manchmal fragst. Und Jesus offenbart ihnen hier ein Geheimnis, das Geheimnis geistlicher Kraftlosigkeit. Und dieses lässt sich in einem zusammenfassen, nämlich in diesem wichtigen, zentralen Vers 23. Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Das Geheimnis geistlicher Kraftlosigkeit ist der Unglaube. Und das Geheimnis geistlicher Wirksamkeit ist der Glaube. Und deswegen dreht sich diese Predigt auch um den Glauben. Denn zum ersten Mal im Markus-Evangelium thematisiert Jesus Glaube als Voraussetzung für die Wirksamkeit seiner Jünger. Ja, wir hatten Nazareth, wo er nichts tun konnte in Kapitel 6 aufgrund ihres Unglaubens. Wir hatten die blutflüssige Frau, der gesagt hat, Tochter, du bist geheilt wegen deines Glaubens. Wir hatten diese Dinge. Aber zum ersten Mal im Markus-Evangelium wird der Glaube explizit von ihm thematisiert. Und warum? Das wollen wir uns anschauen. Aber vielmehr wollen wir uns drei andere Dinge angucken in diesem langen Text. Und ich werde nicht einzeln durch jeden Vers gehen, aber möchte versuchen, die großen Linien aufzuzeigen. Das Erste, was ich mit euch betrachten möchte, ist, es gibt einen Feind des Glaubens. Und dieser Feind des Glaubens hat es auf dich und mich abgesehen. Lass uns zuerst betrachten den Feind des Glaubens. Als Zweites möchte ich mit dir betrachten die Bedeutung des Glaubens. Warum ist Glaube so wichtig? Warum hat Gott den Glauben gerade erwählt, dieses Mittel zu sein für Wirksamkeit von Jüngern? Und drittens, lass uns betrachten, wie sieht ein Leben des Glaubens praktisch aus? Doch zuallererst müssen wir uns mit diesem Chaos im Tal beschäftigen und mit demjenigen, der dort sein Reich gebaut hat, während Jesus nicht da war, dem Feind des Glaubens. Lass uns die Verse 14 bis 18 noch einmal lesen. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Wie gesagt, Jesus und seine drei Jünger waren auf einem sehr hohen Berg. Dort wurde Jesus verklärt, weiß, eine Stimme aus dem Himmel bezeugte, nicht Mose, nicht Elia, sondern dieser ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Die ganze Herrlichkeit, seine Autorität, seine Macht, alles wurde plötzlich klar. Die Kreuzigung, die wird kein Unfall sein, die wird kein Sieg der Römer sein. Das ist alles abgemachte Sache. Gott ist souverän. Und ich hatte letztes Mal gesprochen, dass es vor und nach dem Berg das Tal gibt, in das diese Jünger hinabsteigen. Die Herrlichkeit ist dort nicht offenbar. Und hier geht es weiter. Wie Mose, der vom Berg Sinai hinabkommt, kommt Jesus hier hinab ins Chaos. Mose kam zu einem Volk, das Gott vergessen hatte und um ein goldenes Kalb tanzte. Und Jesus kommt zu seinen paar Jüngern, die auch vergessen haben, worum es im Zentrum geht. Es herrscht Chaos, Verzweiflung, Geschrei, Streit und Leid. Dort oben auf dem Berg, da hat Gott regiert. Aber hier unten im Tal scheint es, regiert ein anderer. Hier regiert der, von dem wir heute Morgen in der Predigt von Peter gehört haben, in Offenbarung 12. Die große Schlange, die geworfen wurde aus dem Himmel, erinnert ihr euch an die Predigt? Und die nur noch eins vorhat, ihre kurze Zeit auf der Erde zu nutzen, um die Gemeinde Gottes zu verfolgen, um bloß nicht zuzulassen, dass Menschen ins Reich Gottes finden. Und diese gewaltige Wut des Teufels, der verstoßen wurde aus dem Himmel, die finden wir hier live. Heute Morgen haben wir die Theorie gehört, hier sehen wir ein praktisches Beispiel dafür. Dieser Fürst der Welt, wie Jesus ihn nennt, regiert, Satan. Er bestimmt hier das Geschehen. Verse 14 bis 18, er hat es in der Hand. Zum einen ist da sein Dämon, der dieses Kind beherrscht und sein Leben plagt. Nicht nur das Leben dieses Kindes, sondern das Leben des Vaters. Schaut mal in Vers 22, was dieser Vater sagt. Er sagt, hilf uns, erbarme dich über uns. Der Vater ist mitgeplagt von diesem Dämon, der sich in seinem Kind manifestiert. Aber das sind noch mehr. Das ist nicht nur der Dämon, durch den Satan hier sein Reich aufbaut. Auch Menschen sind in seinem Gefolge. Die Schriftgelehrten, die Bibelkundigen, die Theologen, von denen Jesus in Matthäus 23 sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ihr Schlangen. Ja, sie sind Helfer der großen Schlange, wie die Dämonen auch. Satan, der schon immer Schlangen benutzte, um Menschen aus dem Reich Gottes zu vertreiben, von Eva bis heute. Und siehst du, wie er hier seinen Moment nutzt. Jesus ist kurz weg, die Neun sind allein und er versammelt sein ganzes Heer, Dämon, Schriftgelehrte, und er bringt sie alle zusammen und schmeißt sie gegen die Jünger. Der gefallene Engel, der Gott dieser Welt, Herrschaft und Gewalt und Fürstentümer sind sein, wie wir in Epheser 6 und Daniel 10 lesen. Er richtet hier seine Herrschaft auf. Und es wird wahr, was Jesus sagt. In Johannes Kapitel 15, Vers 5 sagt er seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und hier sehen wir, ohne Jesus, wenn Jesus nicht dabei ist, wenn Jesus nicht da ist, kann der Teufel viel tun. Und wie regiert er? Wie sieht sein Reich aus? Das Erste, was uns auffällt, ist, dass als Jesus vom Berg hinabkommt, eine große Volksmenge um die Jünger steht und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten, heißt es in Vers 14. Die Jünger stehen in der Mitte des Geschehens, doch nicht zum Zeugnis von Gottes Kraft oder seiner Liebe. Ein Beobachter von außen würde gar nicht mehr wissen, dass hier ein Kind leidet, dass hier ein Vater seinen Sohn gebracht hat, dass hier ein Teufel ein Kind quält. Der Teufel hat es clever geschafft, nicht nur keine Lösung anzubieten, sondern er rückt auch das wahre Problem aus dem Fokus. Er lenkt die Jünger Jesu erfolgreich ab. Lass sie streiten mit diesen Schriftgelehrten. Lass sie die Fahne für Jesus hochhalten. Sollen sie diskutieren bis zum Ende der Welt. Der Teufel heißt nicht umsonst Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Wie er die Aufmerksamkeit Evas von Gott langsam abzog und auf eine süße Frucht richtete, so zieht er hier die Kämpfer Jesu, die Jünger, davon ab, worum es wirklich geht. Jesus wird ihnen sagen, Leute, es geht um Gebet, es geht um Glauben. So hättet ihr siegen können. Und er verstrickt sie in Diskussionen und was auch immer. Sie denken vielleicht, sie sind große Streiter für Gott, große Diskutanten, die den Irrlehrern das Maul stopfen. Aber in Wahrheit lacht der Teufel. Alles läuft nach seinem Plan. 10-mal lieber einen Christen, der den ganzen Tag diskutiert, als einen Christen, der sich auf die Knie begibt und betet und fastet und seinen Herrn sucht, in Demut und Abhängigkeit vor ihm klagt. Herr, hilf mir, gib mir deine Kraft für diesen Dienst, den du mir gibst. Wenn der Teufel die Gemeinde Jesu von dem einen, was wichtig ist, abbringt, dann kann sein böses Reich kommen. Seht, wie unattraktiv diese Jünger ohne Glauben sind. Die Volksmenge in Vers 15 rennt voll Begeisterung zu Jesus. Dieses Wort, was hier steht, sie geriet sogleich in Bewegung. Das ist ein Ausdruck im Griechischen voller Ekstase. Ein fast zitterndes Ausdruck voller Ekstase. Diese Leute haben auf Jesus gewartet, weil sie von seinen Jüngern nicht beeindruckt waren. Die Jünger sollten aber Botschafter Christi auf Erden sein. An unserer Liebe sollen die Menschen ihn erkennen. Nichts davon war da. Seht auch nicht nur, wie unattraktiv die Jünger sind, sondern wie machtlos sie sind. In Vers 17 tritt der Vater vor und sagt, ich habe deinen Jüngern dieses Problem gebracht, meinen Sohn, mein Leid. Und deine Mini-Gemeinde konnte nichts tun. Kraftlose Jünger ohne Glauben. Und nicht nur das. Das Dritte, was der Teufel geschafft hat, ist, dass er die Jünger selbst von Gott entfremdet hat. In Vers 19 tadelt Jesus seine Jünger. Er spricht über das ganze ungläubige Geschlecht, diese ganze Genäa, die dort steht, die Volksmenge, der Vater auch sicherlich, aber auch die Jünger. Und er ist zornig, man spürt ihm förmlich diesen Zorn an. Du ungläubiges Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein? Wie lang soll ich euch ertragen? Und damit meint er den Unglauben. Debattieren, argumentieren, die Irrlehre von Schriftgelehrten offenlegen, ist nicht, was Jesus will. Er will persönliches Vertrauen, er will glauben, er will Jünger, die beten, die zu ihm fliehen. Aber die Jünger stehen zwar für Jesus ein, aber tun nicht seinen Willen. Und Jesus ist zornig darauf, weil sie keine Christen, weil sie keine Christen sind wollen, sondern weil sie ihm nicht vertrauen. Und das ist, was Jesus im Tal findet. Das Reich des Teufels ist aufgebaut. Was hat das nun mit uns zu tun? Wir müssen uns bewusst sein, es gibt einen Feind, der uns ablenken will. Von dem, was Jesus schätzt, von dem, was in dieser Welt etwas verändert, in deiner Familie, in deinem Leben, in deinem Dienst. Er will dich genauso wie die Jünger unattraktiv, machtlos, frustriert hinterlassen, weil er dich ablenkt von dem, was wirklich wichtig ist, vom Glauben und einem Leben des Glaubens mit Beten und Fasten. Sei dir das bewusst, der Teufel schläft nicht. Dort gab es zwei Gruppen, die er im Griff hatte. Die erste Gruppe, das waren die, die nicht seine Jünger waren. Und vielleicht bist du jemand, der zur ersten Gruppe gehört, jemand, der kein Christ ist. Für dich hat der Teufel auch einen wunderbaren Plan. Die Schriftgelehrten, der Vater und das Kind, schau dir an, was der Teufel mit ihnen tut. Nehmen wir zuerst das Kind. Vielleicht bringt der Teufel in dein Leben so schlimmes Leid wie über diesen armen Knaben. Schaut, was er tut. Er ergreift ihn, er wirft ihn nieder, er schäumt und knirscht mit den Zähnen, lässt ihn sich wälzen auf dem Boden. Erniedrigung und Leid. In diesem Körper wütet ein Dämon, der sich mit den Symptomen einer Epilepsie äußert. Er versteckt sich dahinter. Und ich möchte hier einen kleinen Seitenexkurs machen zu der Frage, ist jede Behinderung ein Dämon? Ist, wenn wir ein behindertes Kind vielleicht einmal in unserer Mitte haben, müssen wir fürchten, dass ein Dämon ihn besessen hat? Die Antwort ist nein. Dämonen verstecken sich hinter Krankheiten. Dieser Dämon benutzt Krankheitssymptome der Epilepsie, um dieses Kind zu plagen. Aber wir sehen, dass er mehr tut. Er schmeißt es nämlich in Vers 22 ins Feuer und ins Wasser, damit es stirbt. Das ist nicht Epilepsie, das ist eine intelligente Macht, die in diesem Kind wirkt, um es umzubringen. Behinderung und Dämonenbesessenheit sind zwei verschiedene Dinge. Sonst würde Jesus nicht sagen, heilt und treibt Dämonen aus in Markus Kapitel 6. Krankheiten und Dämonenbesessenheit sind zwei verschiedene Dinge. Exkurs Ende. Mein eigentlicher Punkt ist, seht, was der Teufel mit dir tut, wenn du nicht gerettet bist in Jesus' Arm. Vielleicht bringt er Leid über dich. Vielleicht bringt er aber auch wie beim Vater Leid über das, was dir wertvoll ist. Über seinen Sohn. Über deine Arbeit, über deine Ehefrau, über etwas, was dir viel am Herzen liegt. Dieser Vater war ohne Hoffnung, ohne Trost, ohne Perspektive. Auch das ist die Qual des Teufels. Aber weißt du, was er am liebsten tut? Er tut das, was er mit den Schriftgelehrten tat. Er gibt dir zufriedene Religiosität. Die Schriftgelehrten meinten, Gott zu dienen, weil sie die Bibel lasen und beteten und zur Kirche gingen. Aber sie waren Diener des Teufels und ihre Tortur ist nicht wie die von Sohn und Vater hier auf Erden, sondern ihre Tortur wartet noch auf sie. Eine Katze mag eine Zeit mit der Maus spielen, aber die Lust am Fressen wird irgendwann Überhand nehmen. Deswegen erwarte nicht vom Teufel, dass er dir ein Leben in zufriedener Religiosität gibt, mit einem beruhigten Gewissen, dass du sagen kannst, mit mir ist alles in Ordnung. Und dich damit zufrieden lässt nach dem Tod. Aber wenn du Gott kennst und zur zweiten Gruppe gehörst wie die Jünger, sei auch dir gesagt, der Teufel hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Der Teufel geht umher und sehe, wen er verschlinge. Das ist geschrieben an Christen. Dann bedenke, ohne Jesus kann der Teufel viel tun. Er ist besiegt, aber er ist nicht ungefährlich. In Epheser 6 lesen wir davon, dass er Kunstgriffe und feurige Pfeile immer noch auf Christen absendet. Tut er das in deinem Leben? Nutzt er Leute um dich rum, Dämonen oder auch dein Fleisch? Sein Ziel ist es, wie wir hier lesen, dich abzulenken von dem, was wirklich zählt. Vielleicht dich aufreiben zu lassen im Kampf gegen die Welt oder was auch immer, aber bloß nicht zuzulassen, dass du im Glauben wächst, dass du betest, dass du fastest und persönliche Beziehungen mit ihm lebst. Er will dich wie Simson abschneiden von deiner Kraftquelle. Wie bei ihm die Haare die Kraftquelle waren, will er bei dir den Glauben abschneiden, damit du in den Ketten hängst des Teufels und ein kraftloser Krieger Gottes bist. Der Teufel geht umher zu verschlingen. Und ich frage dich, bist du verschlungen von ihm? Vielleicht wie diese Jünger mit ganz viel Tun, mit ganz viel Versuchen. Wir haben versucht, diesen auszutreiben, aber ganz wenig Glauben. Bist du verschlungen vielleicht von viel Frust über Wirkungslosigkeit, aber gleichzeitig ganz wenig Gebet? Bist du verschlungen von Diskussionen und Streitfragen, vom Kampf mit der Welt, aber ganz wenig Zeit für Gott persönlich zu suchen? Der Teufel hat einen Plan auch für dein Leben. Er will dich zu einem Simson machen und dich von dem abschneiden, was wirklich dir Kraft verleiht für dein Leben, nämlich Glauben und ein Leben des Glaubens. Deswegen, sei nicht Martha, sei Maria und erwähle das gute Teil. Das Zweite, was ich mit euch betrachten möchte, ist die Bedeutung des Glaubens. Vielleicht fragst du dich, warum Jesus in Vers 19 austickt, wirklich zornig wird, wirklich emotional wird. Lass uns diesen Vers nochmal lesen. Er aber antwortete zu ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Hat er das getan über Sünden von Menschen? Hat er das an anderer Stelle so getan? Warum flippt er hier geradezu aus? Warum dieser Zorn, der in der Gottheit aufwallt? Jesus' heftige Reaktion überrascht dich vielleicht. In Markus 8, 38 spricht er auch über diese Genäer, über dieses Geschlecht, wie Dennis vorhin gesagt hat, das ehebrecherisch und sündig ist. Aber hier wird er besonders emotional. Warum ist Unglauben für Jesus so schlimm? Die Antwort: Weil es nichts gibt, was Gott mehr ehrt als dein Glauben. Und es gibt nichts, was Gott mehr verunehrt als dein Unglaube. In Jeremia, ich glaube, es ist Kapitel 9, sagt Gott zu den Israeliten: Das, was ihr getan habt, indem ihr mich verlassen habt, ist so, als hättet ihr eine frisch sprudelnde Quelle verlassen, um euch Zisternen zu graben, also Löcher im Boden, die schlammiges Wasser halten, aber nicht mal das, sondern löchrig sind und das Wasser fließt raus. Ihr habt mich, die Quelle lebendigen, frischen Wassers, eingetauscht für schlammiges Wasser, das versickert. Das ist eine Unehre für eine Quelle. Eine Unehre für eine Quelle. In Römer 4, Vers 20 sagt die Schrift von Abraham: Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Abrahams Glaube war einerseits der Grund für seine Wirksamkeit, er war stark im Glauben, aber seine Kraft und seine Taten waren das nur das eine. Das zweite war, dass der Glaube Gott die Ehre gab. Schaut mal, Abraham war jemand, der vertraute Gott, dieser, was auch immer er da empfangen hatte, diesem Ruf in ein neues Land, mehr als seinen Freunden, als vielleicht seinen engsten Ratgebern, als der Tradition, in der er stand, als selbst seinem Verstand und seiner Vernunft. Er vertraute Gott mehr. Das ehrt Gott. Und er vertraute sogar Gott mehr als sich selbst. Im gleichen Kontext, Römer Kapitel 4, heißt es, dass Abraham selbst in Anbetracht seines schwachen Körpers Gott zutraute, dass Gott recht hat. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du sagst, wenn ich mich selbst angucke, bin ich mir selbst eigentlich das größte Argument, nicht zu Gott zu fliehen, weil ich kann einfach nicht glauben, dass Gott das mit mir tut, was da in der Bibel steht. Aber so ging es ihm auch und er vertraute Gott und das war Gott zur Ehre. Bedenke, dass Glauben, Pistis, nicht heißt theoretisches Fürwahrhalten, nicht nur in der Bibel, sondern es heißt Vertrauen, Treue. Was du Gott zutraust, ehrt ihn oder entehrt ihn. Das ist die Bedeutung des Glaubens und das ist der Grund, warum Jesus hier so emotional reagiert. Diese Jünger hätten vertrauen sollen, dass Jesus tun kann, was er tun kann. Denn sie haben es erlebt. Er hatte sie in Kapitel 6 ausgesandt und er hat durch sie Dämonen ausgetrieben. Die zweite Bedeutung des Glaubens liegt in seiner Kraft. Glaube ehrt Gott und Gott ehrt Glaube. Glaube ehrt Gott und Gott ehrt Glaube. Wie ehrt Gott Glaube? Indem er seine Kraft walten lässt. In Vers 20 bis 22 lesen wir, sie brachten ihn zu ihm und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Und er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas tun kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Der Glaube ist das Insulin des geistlichen Lebens. Meine Tochter Johanna, wie ihr wisst, hat Diabetes. Und wenn sie nicht genügend Insulin hat, dann merken wir das. Das Problem ist nicht, dass ihr Körper nicht die Kraft und Energie hätte. In ihrem Blut schwimmt genügend Zucker. Können wir messen. Geht durch die Decke, was da an Zucker schwimmt. Aber nichts davon kommt in ihre Zellen. Sie verhungert, obwohl alles da ist, was sie braucht. Insulin ist der Schlüssel, dass diese ganze Kraft, die in ihrem Blut schwimmt, in die Zellen kommt und dort wirksam werden kann. Und das ist das, was mit dem Glauben passiert. Deswegen, das ist die zweite Bedeutung des Glaubens, seine Kraft. Und ich möchte dir zeigen, dass das, was Jesus mit diesem Vater tut, ihn dorthin führen soll, dass die Kraft Gottes im Leben seines Sohnes wirksam werden kann. Er könnte einfach mit den Fingern schnipsen. Aber er führt den Vater einen Weg. Den Weg will ich dir gleich zeigen. Es ist der Weg, den Gott die Schwachen im Glauben führt, vielleicht auch dich. Denn das Insulin ist der Glaube. Der Glaube muss da sein, damit Gott wirken kann. Das ist die zweite Bedeutung des Glaubens. Glaube ehrt Gott, aber Glaube ist auch die Kraftquelle, von der wir die Kraft beziehen, von oben. Schau mal diesen Vater an. Dieser Vater ist ein absoluter kein Glaubensheld, was auch immer das Wort ist, das du wählen willst, kein Glaubensheld. Der Junge wird zu Jesus gebracht und der Dämon wirft ihn zu Boden. Der erste Effekt, den Jesus auf das Leben dieses Vaters und dieses Sohnes hat, ist Verschlechterung. Es läuft schlechter als vorher. Der Teufel gibt seinen Besitz nicht ohne Zerren und Schreien auf. Frag dich mal, wie es dem Vater da geht. Noch mehr Fragen, noch mehr Sorgen werden in ihm aufgekommen sein. Doch Gottes Reich ist schon aufgebrochen. Jesus ist bereits unter Kontrolle. Das, was hier passiert, passiert zu einem Zweck, nämlich dem Zweck, dass Glauben entfacht werden soll. Dieses Fünkchen Glauben im Vater will Jesus anfachen und er benutzt dazu, dass sie den Jungen zu ihm bringen. Und der Dämon schmeißt ihn auf den Boden, schlägt vielleicht seinen Kopf nochmal auf den Boden, lässt ihn sich wälzen und der Vater wird wieder voller Leid. Und dann kommt das Nächste, was Jesus tut. In Vers 21 fragt er ihn eine Frage, die absolut interessant ist. Er fragt ihn, wie lang geht es ihm schon so? Will Jesus eine ärztliche Diagnose stellen? Hat das irgendeinen Effekt darauf, wie er ihn heilen wird? Warum fragt er ihn das? Überleg mal, warum fragt er ihn, wie lange geht es ihm schon so? Es geht ihm hier nicht um irgendeine Information, die er bräuchte. Es geht ihm um den Vater, um dieses kleine Fünkchen Glauben im Vater, das er anfachen will. Denn was dieser Vater jetzt tut, ist, er erzählt seine Leidenslebensgeschichte in drei Sätzen. Er erzählt ein Vaterleben voller Leid, voller Schmerz, seit Kindheit an, so früh ich denken kann, als er schon geboren wurde, von Kindheit an, plagt ihn dieser Geist. Und da gab es Situationen, da schmiss er ihn in ein Feuer und wir zogen ihn raus. Und dann nahm dieser Geist ihn wieder und er schmiss ihn in einen Brunnen und wir zogen ihn aus dem Brunnen. Und Tag und Nacht haben wir ihn gehütet und haben ihn davor bewahrt, Selbstmord zu begehen, weil dieser Geist jede Situation nahm und ihn versuchte zu töten. Tag ein, Tag aus lebten wir in dieser Angst um unseren Sohn, dass er sterben würde, ohne Hoffnung. Und diese ganze Emotionalität, die der Vater hier zeigt, diese Geschichte, führt ihn dazu, dass er am Ende dieser Erzählung zu ihm kommt und sagt: So erbarme dich über uns und hilf uns. Dieser Vater wird durch die Frage Jesus neu auf den Gipfel des Leidens geführt. Und dort oben, auf dem Gipfel des Leidens, dort weht der Wind, der kleine glimmende Tochter anzufachen vermag. Und der kleine Glaubensflämmchen entflammt. Wäre dieser Vater zu Jesus gekommen ohne seinen Sohn? Wäre er wirklich bei ihm gewesen, hätte gesagt: Hilf auch mir, ich brauche dich. Hilf du mir? Ich glaube nicht. Wie Hiob nahm der Herr ihm, aber um zu geben. Jesus antwortet ihm auf seinen Hilferuf in Vers 23. Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Jesus dreht die menschliche Logik um. Weißt du, sagt er, nicht ich bin das Problem, nicht mein Wollen oder Können. Dein Glauben ist das Problem. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Glauben ist das, was du brauchst. Das ist das Insulin, mit dem du meine Kraft beziehst. Denk, sagt er nicht zu ihm, aber denk du als Zuhörer, denk an die blutflüssige Frau. Jesus ist überrascht, dass Kraft von ihm ausgeht. Warum? Weil sie glaubte. Er konnte nichts tun in Nazareth. Warum? Weil sie nicht glaubten. Warum macht er hier diesen Unterschied? Er hat so oft geheilt, ohne einen Riesenbohai zu machen um das Thema Glauben. Er hat so oft Dämonen ausgetrieben und niemals war Glaube irgendein Thema. Warum macht er es hier zum Thema? Ich glaube, es liegt an seinen Jüngern. Sie müssen lernen, dass ein Tag kommt, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Und ab diesem Tag wird seine Kraft noch da sein. Aber sie wird nur noch für diejenigen brauchbar sein, die sich im Glauben an ihn wenden. Es ist die erste Stelle im Markus-Evangelium, wo der Glaube in so einer Bedeutung beleuchtet wird. Und ich glaube, der Grund ist, weil Jesus in Kapitel 8 den Weg zum Kreuz antritt. Er tritt den Weg an, dass er sterben wird und nicht mehr da ist. Und seine Jünger müssen lernen, wie sie der Kraft ihres Herrn leben können. Und die Antwort ist, nur durch den Glauben. Und nimm diesen Vater. Nimm diesen Vater wirklich zu Herzen, wenn du sagst, ich würde gern an Jesus glauben, aber ich habe so viele Fragen. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich glaube irgendwie, aber irgendwie glaube ich auch nicht. Siehst du hier, dass es dir genauso geht wie diesem Vater? Schau mal, was der Vater sagt. In Vers 24. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen, und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Das ist das Glaubensbekenntnis der geistlich Armen. Und vielleicht bist du so ein geistlich Armer. Vielleicht bist du so jemand, der sagt: Nein, ich bin nicht begabt mit der Gabe des Glaubens aus 1. Korinther 12. Ich habe einen kleinen Glauben und ich habe viele Zweifel in meinem Leben, viele offene Fragen. Dann erkenne hier, dass Jesus dich nicht wegschickt. Erkenne hier, dass ein kleiner Glaube Jesus genug ist. Er wartet nicht perfekten Glauben, sondern er nennt diejenigen glückselig, die geistlich arm sind. Das bedeutet nicht, dass er kleinen Glauben lobt, aber es bedeutet, dass er nicht perfekten Glauben erwartet, um zu handeln. Dieser Vater ist voller Zweifel und voller Fragen, voller durchlöchertem Glauben. Und vielleicht geht es dir auch so. Wahrer Glauben ist sich immer selbst bewusst, dass er klein ist und nicht genügt. Dieser Vater wird nicht Christ, weil er gewartet hat, bis er so viel Glauben hat, dass er sagen kann: Aber jetzt bin ich mir wirklich sicher. Jetzt habe ich aber keine Fragen mehr. Jetzt bin ich aber ganz, ganz fest überzeugt. Jetzt kann ich gar nicht mehr anders. Verstehst du? Er hat einen ganz, ganz kleinen Glauben. Einen Senfkorn-Glauben. Aber er setzt alles auf diese Karte. Er sagt bei all meinen Zweifeln: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich wende mich an dich und ich weiß, ich habe nicht genug. Aber ich vertraue dir, dass du mir Glauben geben kannst. Hör mir nochmal zu. Kleiner Glaube ist für Jesus kein Problem. Aber er erwartet von dir, dass du deinen kleinen Glauben nimmst und zu ihm bringst und sagst: Ich werfe mich trotzdem auf dich. Diese Geschichte ist eine Aufforderung an alle die, die sagen, mein Glaube ist klein. Die Aufforderung lautet, schätze dein bisschen Glaube nicht gering. Schätze dein bisschen Glaube nicht gering. Es mag ein Körnlein sein, aber es ist nicht deins. Es wurde dir gegeben. Verbirg nicht dein bisschen in der Erde, weil du denkst, mein Herr ist ein gestrenger Herr, sondern nimm dein kleines bisschen Glaube und bringe es zu Jesus, dass er es groß macht und vermehrt. Er wird zufrieden sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an Jairus aus Markus Kapitel 5, den Synagogenvorsteher mit dem Töchterlein, das gestorben war. Er kam zu Jesus im Glauben und hat gesagt, bitte Herr, hilf meinem Töchterlein. Und auf dem Weg zum Haus von Jairus zu dieser Tochter stirbt die Tochter. Und Boten kommen von dem Haus und kommen zu Jairus und sagen, es ist vorbei, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Und Jairus' Glaube sackt in den Boden. Es ist nichts mehr da. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, fürchte dich nicht. Nimm dein kleines bisschen Glauben, was du hast. Fürchte dich nicht, halte dran fest. Nimm all deinen Zweifel, lass ihn beiseite und wirf dich auf mich. Jesus kümmert sich um die Schwachen im Glauben. Denk daran, er kümmert sich um die Schwachen im Glauben, aber er erwartet von ihnen, dass sie zu ihm kommen. Vers 25. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie und zerrte er ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Wir haben heute Morgen in der Predigt aus Offenbarung 12 gehört von dem Nero-Befehl, dass Diktatoren wie Hitler gesagt haben, ich kenne das Wort Kapitulation nicht. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Dieser Geist geht und er sagt, wenn ich ihn verlassen muss, dann nur verbrannte Erde, verbrannte und versalzene Erde, den nehme ich noch mit. Und er schüttelt ihn vielleicht ein letztes Mal, schmeißt seinen Kopf ein letztes Mal auf den steinigen Boden und vielleicht war das genug, dass dieser Junge wirklich starb. Wir wissen es nicht. Die Umstehenden sagten, er ist tot. Vielleicht war er tot. Zumindest die beiden Wörter, die hier Markus benutzt, Jesus richtete ihn auf und er stand auf, das sind die Worte der Auferstehung. Das ist Auferstehen, Egeiro im Griechischen. Vielleicht steht da auch, er stand auf, Klammer auf, von den Toten, wir wissen es nicht. Wenn durch den Glauben die Macht Gottes in das Leben eines Menschen tritt, dann vielleicht als blutiges Schlachtfeld, bevor Frieden eintritt. Aber das Ende ist Herrlichkeit, denn Glaube ehrt Gott und Gott ehrt den Glauben mit Kraft. Das war die Geschichte, die dort passiert ist. Und wie so häufig im Markus-Evangelium gibt es einen Exkursus, eine Reflexion über das Geschehene. Die Jünger kommen abends wahrscheinlich mit Jesus ins Haus. Und dort fragen sie ihn Fragen über das Geschehene, über ihren Tag, über das, was sie nicht verstanden haben. Es ist eine gute Gewohnheit, abends im Haus zu überlegen, was war heute los, was habe ich heute mit Gott erlebt, was habe ich für Fragen an Gott und sie ihm zu stellen. Und das tun auch die Jünger. Vers 28 lesen wir. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Den letzten Punkt, den ich mit euch betrachten möchte, ist das Leben im Glauben. Wir haben uns betrachtet, den Feind des Glaubens, den Teufel, was er für ein Reich aufrichten will. Wir haben uns betrachtet, die Bedeutung des Glaubens, dass Glaube Gott ehrt und Glaube die Kraftquelle für alle Christen ist. Aber wie sieht so ein Leben im Glauben aus, ganz konkret und praktisch? In Matthäus 17, der Parallelstelle, erfahren wir noch ein bisschen was anderes, was Jesus zu den Jüngern sagte. Matthäus 17, Vers 19. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Durch ein Leben des Glaubens. Ein aktives Leben, das Glaube, persönlichen Glauben an diesen Gott ernst nimmt. Diese Fragen, die die Jünger stellen, sind ehrliche Fragen, die wir uns, die wir Christus bekennen, auch fragen müssen. Warum scheitere ich? Nicht auf dem Golfplatz oder auf Arbeit, sondern warum scheitere ich geistlich in meinem Dienst für die Gemeinde, in meiner Rolle als Sohn, als Ehefrau, als Ehemann, als Vater, als Freund, als was auch immer? Warum scheitere ich? Ja, es gibt manchmal Dinge, die sehen aus wie Scheitern und sie sind es nicht, aber trotzdem, manche Dinge sind nicht Gottes Wille. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. Manche Dinge, die passieren, sind nicht Gottes Wille. Manchmal steckt einfach unser Unglaube dahinter. Jesus sagt, das Problem von euch Jüngern ist gewesen, dass ihr das Übel, das euch begegnet hat, unterschätzt habt. Diese Art, sagt er, fährt nur aus durch ein Leben des Glaubens, durch Gebet und Fasten. Was Jesus mit dieser Art meint, ist nicht ganz klar. Hat er gemeint, es war eine spezielle Art Dämon? Wir wissen, dass es verschiedene Engel gibt, verschieden mächtige Engel. War es vielleicht ein besonders mächtiger Dämon? Wir wissen es nicht. Vielleicht meint er auch diese Art im Sinne von Dämonen allgemein oder überhaupt übel, Dinge, die der Teufel schickt. Der Punkt aber ist dieser. Jesus sagt ihnen, es gibt manche Dinge in eurem Leben als Christen, da gibt es keinen Quickfix. Hier und dort, da und dort hättet ihr die gar nicht austreiben können. Gebet und Fasten, das ist nicht gemacht in 5 Minuten. Das ist ein langer Prozess. Das sind Tage, die ihr euch nehmen müsst. Das sind vielleicht Wochen, die ihr euch nehmen müsst. Vielleicht Jahre, die ihr euch nehmen müsst. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Art nur ausgetrieben werden kann, indem ihr euch bewusst seid, dass ihr es nicht hinkriegt. Aktivität ist nicht die Lösung für diese Probleme, sondern Gebet. Gebet, das sagt, Gott, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft, ich fliehe zu dir, denn ich kriege es nicht hin. Das ist das, was er ihnen hier offenbart. Aber siehst du, das Grundproblem hinter Gebet und Fasten ist eigentlich mangelnder Glaube. Wie äußert sich mangelnder Glaube im Leben eines vielleicht auch durchaus engagierten Christen? Wir sehen es hier. Er tut ganz viel, aber er betet ganz wenig. Würde man seine Aktivitäten auf der einen Seite einer Waage legen und sein Gebetsleben auf der anderen, dann wäre die Waage so. Ist das so bei dir? Aktivitäten ganz, ganz viel, aber Gebet ganz, ganz wenig. Wenn ja, dann erkenne, dass das Pflänzchen Glaube einen Boden braucht, einen Lebensstil braucht, um zu gedeihen. Genauso wie deine Freundschaften und deine Ehe braucht auch deine Beziehung zu Gott Zeit und Kommunikation. Gute Freundschaften und gute Ehen fallen nicht vom Himmel und die Beziehung zu Gott auch nicht. Aber was hat das mit Gebet und Fasten zu tun? Wie hängt das mit Glauben zusammen? Gebet ist Glaube, der sich an Gott als Person in Demut wendet. Ich sage das nochmal. Gebet ist Glaube, der sich an Gott als Person in Demut wendet. Wer betet, sagt nämlich, Gott, du bist kein Prinzip, das ich in meinem Leben anwenden kann, dann passieren gute Dinge, so wie Feng Shui. Du bist eine Person, die Kraft hat und gebeten werden will. Wer betet, bekennt, Gott, du bist keine Maschine, du bist mein Gegenüber und ich komme zu dir in Demut. Ich will mit dir in einer Beziehung leben und ich weiß, du willst gebeten sein. Aber was ist mit Fasten? Was hat es mit Fasten auf sich? Zum einen ist zu sagen, zu diesem Wort Fasten, dass die Texttradition für diese Stelle umstritten ist. Es gibt einige Bibeln, die ihr finden werdet, die haben das Wort Fasten nicht drin. Das liegt daran, dass im sogenannten Minderheitentext, dem Text, der sich auf besonders alte Quellen bezieht, dieses Wort Fasten nicht auftaucht. Aber im sogenannten Majoritätstext, dem Text, der eine große Anzahl von Schriften abbildet, die aber etwas später sind als diese wenigen sehr frühen Schriften, dieses Wort überall vorkommt. Wir wissen es nicht genau, ob Fasten hier im Original steht oder nicht. Trotzdem lohnt es sich, ein kleines Wort zum Fasten zu sagen. Fasten ist eine Tradition, eine geistliche Übung, die sehr aus der Mode gekommen ist, aber sie ist so alt wie der Garten Eden. Gottes Gebot gegenüber Adam bestand im Verzicht auf Lebensmittel, nämlich dem Baum, der sehr gut anzusehen war. Fasten in der Bibel wird selten geboten. Eine Ausnahme ist zum Beispiel der Versöhnungstag, der Yom Kippur, an dem die Israeliten ihre Seelen demütigen sollten, womit Fasten gemeint war. Fasten tritt aber sonst selten als Gebot auf. Es ist einfach eine Praxis, die ganz normal ist. Gläubige Menschen fasten. So könnte man die Lehre der Bibel zusammenfassen. David, Elia, Daniel, Jesus, die Apostel, alle fasteten und aus unterschiedlichen Gründen. Das Fasten diente stets dazu, Gottes Angesicht zu suchen. Spurgeon sagte einmal, wozu ist Fasten nütze? Es ist schwer zu sagen. Aber es ist offensichtlich, dass unser Herr oft gefastet hat und es seinen Jüngern empfahl oder zumindest bei ihnen voraussetzte, dass sie fasten, wenn er einmal von ihnen gegangen sein würde. Fasten ist keine religiöse Pflicht, die in sich selbst eine Würde hätte. Fasten ist vielmehr eine Gewohnheit, die verbunden mit Gebet fraglos sehr hilfreich ist. Ich bin nicht sicher, ob wir nicht einen sehr großen Segen in unseren christlichen Gemeinden verloren haben, weil wir nicht mehr fasten. Sicherlich, die Bibel warnt vor Fasten als einem guten Werk, wo man sich einbildet, man könne Gott etwas abzwingen. Fasten verändert aber nicht Gott, sondern Fasten verändert den, der sich Gott nähert. Aber wichtig ist, egal wie du zu Fasten stehst, wichtig ist dies, prüfe dein eigenes Glaubensleben. Prüfe dein Glaubensleben. Diese Jünger lebten einen Moment lang als Christen ohne Christus. Ein Leben geprägt von Aktivität, in Kraftlosigkeit, Unattraktivität und mit ganz, ganz viel Frust. Warum? Weil sie das Wichtige aus den Augen verloren und sich auf die unwichtigen Sachen konzentrierten. Das Wichtige ist der Glaube an Gott. Ist das eine Priorität in deinem Leben, im Glauben, im Vertrauen an Gott zu wachsen? Ist Gebet und Fasten etwas, das dein Leben prägt? Wir brauchen das als Mütter und als Väter, deren Alltag ganz viel geprägt ist von normalen Dingen. Wir brauchen das auf der Arbeit, in all unseren Kämpfen und Diensten, in all unseren Frustrationen, die wir haben. Wir brauchen ein Gebetsleben, das robust ist und das sich Gott im Glauben nähert und von ihm alle Kraft abzweigt und keinen in uns selber sucht. Amen. Lasst uns vor unseren Herrn das im Gebet tragen, was unser Herz bewegt, und ich werde dann mit dem Gebet abschließen.